dadurch, dass dieser Stoff so vielfältig bei uns im Körper Funktionen erfüllt, im Verdauungstrakt, für unser Immunsystem, in unserem zentralen Nervensystem, können die Symptome logischerweise auch vielfältig sein.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Juckende Haut, Kopfschmerzen, Bauchkrämpfe oder urplötzliche Übelkeit. Und das alles zum Beispiel nach einem Glas Rotwein oder einem leckeren Käsebrötchen. Daran könnte tatsächlich Histamin schuld sein. Leute, herzlich willkommen zu den Health Nerds. In dieser Episode wollen wir uns anschauen, was hinter dieser oft unterschätzten Histaminintoleranz steckt. Also wir erklären, wie Histamin im Körper wirkt, warum es manchmal zum Problem wird und woran du erkennst, ob auch du vielleicht betroffen bist. Außerdem haben wir natürlich wie immer hier bei uns praktische Tipps, wie du Beschwerden vermeiden kannst. Und wir sprechen darüber, was es mit der sogenannten Histaminfalle bei Lebensmitteln wirklich auf sich hat. Also, wenn du verstehen willst, was in deinem Körper bei einer Histaminintoleranz wirklich passiert, dann bist du hier genau richtig. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam, herzlich willkommen. Schön, dass auch du heute wieder hier bist und dein Wissen mit uns teilst.
Ja, hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, lass uns ganz einfach starten. Histamin, diesen Begriff haben viele schon gehört und man liest ihn immer wieder. Histamin, klär uns auf, was genau ist das?
Dann fange ich mit einem komplexeren Begriff an, um den Fachbegriff zu erklären. Also Histamin ist ein sogenanntes biogenes Amin. Den Begriff haben wir schon häufiger mal hier verwendet. Biogen, also vom Körper selbst gebildet. Amin ist eine eiweißähnliche Struktur, so könnte man es vereinfacht sagen, also ein körpereigener Botenstoff, der aus der Aminosäure Histidin gebildet wird. Histidin gehört zu den sogenannten 20 eiweißbildenden Aminosäuren, die wir im Körper haben. Für Kinder durchaus auch mal essentiell, im Kindesalter also noch, nicht für Erwachsene. Und aus Histidin wird Histamin gebildet. Und es kommt sowohl bei uns im Körper vor, das ist wichtig, hier die Unterscheidung nochmal zu treffen. Es hat also verschiedene Aufgaben, die es erfüllt. Und es kommt in verschiedenen Lebensmitteln vor und erfüllt, wie gerade schon angesprochen, verschiedene physiologische Funktionen.
Okay. Wer das Thema googelt oder sich damit ein bisschen auseinandersetzt, der wird relativ schnell dahinter kommen oder lesen, dass das Thema Histaminintoleranz medizinisch bis heute nicht so richtig eindeutig definiert ist. Es ist so ein bisschen schwammig, so ein bisschen im Dunst, im Nebel. Warum ist das so? Was ist hier an dieser Diagnose oder an diesem Krankheitsbild, was ist so kompliziert? Was ist so diffus? Was macht es so besonders?
Na, ich glaube, das fängt mit der Begrifflichkeit schon an. Also, wenn wir von Histaminintoleranz sprechen, dann können wir es schon relativ klar abgrenzen, von was wir sprechen. Wir sprechen von einem Enzymdefekt, der vorliegt. Mhm. Und Histamintoleranz bedeutet dann im Umkehrschluss, dass ich nicht in der Lage bin, ein histaminabbauendes Enzym ausreichend zu produzieren. Und das besteht dann auch ein Leben lang. Und dementsprechend sollten histaminhaltige Lebensmittel vor allen Dingen gemieden werden. Ja, das heißt, es gibt unterschiedliche Enzyme. Das ist auch nochmal wichtig, damit zu erwähnen. Man kann das genetisch auch testen. Und das betrifft in der Bevölkerung, wenn wir uns Daten, epidemiologische Daten anschauen, im Bereich Europas beispielsweise oder auch bezogen auf Deutschland, zwischen 1-3% der Bevölkerung. Mhm. Und diese 1-3% der Bevölkerung, da haben wir nochmal eher einen höheren Anteil bei Frauen, den wir mit dabei sehen. Und jetzt kommt das, was du beschreibst. Viele Menschen klagen über histaminintoleranzähnliche Symptome. Mhm. Und ich würde das eher zusammenfassen, und so wird es auch getan, hier nicht von einer Histaminintoleranz zu sprechen, die wir also klar definieren können als Enzymmangel genetisch bedingt. Das kann man als Strecke ganz klar testen und das ist auch eine Diagnose.
Kann man wirklich im Labor, wie auch immer, im Blut testen?
Nee, klar, ich kann die über Gentestung herausfinden, ob ich es überhaupt produzieren kann, mhm. ob es dort einen Polymorphismus gibt, dass ich nicht dazu in der Lage bin. Und ich kann natürlich im Blut testen, ob ich ausreichend Enzym zur Verfügung habe. Mhm. So, und wenn ich nicht von Histaminintoleranz spreche, ich nehme immer gerne diesen Begriff der Histaminose. Das ist wie so ein umfassenderer Begriff. Da kommen wir dann aber schon in diesen vielleicht auch verwaschen wirkenden Bereich rein. Das ist nämlich nicht klar diagnostisch kodiert, also dass wir ganz klar sagen können, okay, das ist eine Histaminose, weil es unterschiedliche Ursachen dafür gibt, dass aber im Endeffekt dieses biogene Amin, vor allen Dingen zugeführt aus der Nahrung uns Probleme bereiten kann. Und deswegen müssen wir bei der Histaminintoleranz nicht nur auf die Enzymaktivität schauen und auf die Menge des Enzyms, die vorhanden ist, sondern wir müssen auch verstehen, dass es unter Umständen ein grundsätzliches, ein funktionelles Abbauproblem ist im Darm, eine Veränderung des Darmmikrobioms. Ne, dort gibt es Bakterien, die dazu neigen, aus dem, was oben reingeschmissen wird, gerne Histamin zu bilden. Man nennt diese Bakterien auch Histaminbildner. Und wenn wir davon zu viel haben, wird mehr Histamin produziert. So, dann kann ich zwar ausreichend Enzym vielleicht produzieren, aber die Menge, die ankommt bei einer Dysbiose, wird deutlich mehr. Oder ich entscheide mich, meine Ernährung sehr histaminlastig zu gestalten. Ob das eine bewusste oder unbewusste Entscheidung ist, aber du hast gerade eben schon gesagt, das Glas Rotwein mit einem gut gereiften Käse beispielsweise, vielleicht noch einer richtig guten alten Salami mit dazu. Mhm. Das sind alles sogenannte Histaminbomben, die meinem Körper auch noch mehr Histamin hinzufügen. So, dann habe ich am Ende zu viel dieses Stoffes. Und es ist mir ganz wichtig, dass wir festhalten, Histamin in seinen Funktionen ist wunderbar und wichtig. An ganz vielen Stellen. Wir können gerne gleich drauf eingehen. Mhm. Wir haben aber bei den Histaminosen ein Missverhältnis zwischen Menge, die entweder aufgenommen wird, produziert wird und abgebaut werden kann.
Nur zur Einordnung, dass ich es richtig verstehe. Viele haben im Kopf und wissen zum Beispiel, im asiatischen Raum, da gibt es Menschengruppen, die können zum Beispiel Alkohol nicht so richtig verstoffwechseln, weil ein Enzym fehlt. Oder Milchprodukte nicht so gut vertragen wie in anderen Regionen der Welt. Ist das ein ähnliches Phänomen? Ist das ein ähnlicher, sagen wir, Mechanismus, dass auch dort fehlt ein Enzym, um das eben zu verarbeiten, aufzuspalten?
Und so simpel ist es. Also am Ende haben wir bei der Histaminintoleranz und dem Mangel an der sogenannten, ich nenne jetzt schon mal dieses Enzym, abgekürzt ist immer DAO, D-A-O, Diaminoxidase. So, und wenn mir dieses Enzym im Abbauprozess fehlt, zu wenig gebildet wird, dann besteht eine Histaminintoleranz. Und wie gesagt, das betrifft letztendlich nur einen kleinen Teil. Ich sehe aber auch in der täglichen Praxis, dass sehr viele Menschen mit den schon von dir eingangs beschriebenen, auch allgemeineren Symptomen rund um Verdauungstrakt und vielleicht auch Kopfschmerzen, Migräne, das passt auch alles häufig gut zu dem Thema Histamin. Und wenn man sich dann genauer diese Mechanismen, die einzelnen Sachen anschaut, dann erkennt man, okay, es ist eine Form der Histaminose, die nichts damit zu tun hat, dass ich nicht grundsätzlich genügend des Enzyms produzieren könnte, aber vielleicht zu viel über die Nahrung aufnehme, Bakterien habe, die sehr viel Histamin produzieren, oder ich selbst funktionell bezogen zu wenig Histamin gerade abbauen kann, weil mein Darm nicht so gut funktioniert.
Also, dann lass uns nochmal über diese typischen Symptome sprechen. Ich habe eingangs ein paar genannt, aber du hast natürlich vollkommen recht, es sind viele, viele, viele mehr. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, natürlich wie immer, Matthias. So, jetzt kannst du vielleicht mal ergänzen. Also lass uns mal anfangen bei der Haut. Bei der Haut kann es Symptome haben, Rötungen, Juckreiz, auch so Quaddeln, wie wenn man eine Brennnessel anfasst oder wenn man vielleicht eine allergische Reaktion auf etwas hat oder auf einen Bienenstich zum Beispiel, Nesselsucht, solche Sachen. Das sind Symptome, die in der Haut auftreten können.
Extremartige Hautveränderungen, Schwellung hast du schon gesagt, das kann in bestimmten Regionen sein, das kann an den Augenlidern, an den Lippen sein, das kann im Mundraum eher sein. Es kann auch eine extremere Rötung sein. Viele, es kennen auch einige, kriegen solche roten Flecken, vielleicht auch im Bereich des Halses. Ne? Also das wären so direkte Reaktionen auf Histamin, und du hast es schon gesagt, so allergieähnlich, und diese Abgrenzung brauchen wir gleich auch nochmal, weil Histaminose ist, wenn dann, eine Pseudoallergie, aber hat nichts mit dem Mechanismus von Allergien zu tun. Histamin spielt bei Allergien eine entscheidende Rolle. Körpereigenes, produziertes Histamin, das ausgeschüttet wird und sich in den Barrierebereichen verbreitet und dann zu Reaktionen führt. Das ist eine Aufgabe von Histamin. Aber wenn es eine Histaminose ist, eine Unverträglichkeit auf die Lebensmittel beispielsweise, dann ist das, was Menschen typischerweise beschreiben, an der Haut. Und wir können dann in Kombination, haben wir gerne irgendetwas im Bereich der oberen Atemwege, also laufende Nase, verstopfte Nase, ne? Die Stimme wird irgendwie, wie bei einer Erkältung, irgendwie die Nase geht zu. Aber auch durchaus Atembeschwerden, Reizhusten, eine subjektive Luftnot, ein enge Gefühl in der Brust. Das steht schon alles auch damit in Verbindung.
Ja, wir gehen mal direkt weiter. Also Haut haben wir Haken dran. Magen-Darm hast du auch genannt, ein großes Thema. Also Blähungen, ja. Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit, Völlegefühl, so dieses aufgebläht sich fühlen, irgendwie so denken, boah, ich habe viel zu viel gegessen. Das sind alles Symptome, die auch mit Histamin oder Histaminintoleranz in Verbindung gebracht werden. Wann sollte ich darauf achten? Also wie eingangs beschrieben, ich trinke ein schönes Glas Rotwein, fühle mich eigentlich gut und plötzlich kippt das. Plötzlich merke ich, boah, mein Bauch, da rumort's. Oder ja, ich kriege eben Juckreiz oder Rötungen. Wir können auch noch weitergehen. Also Kreislaufthema, Kopfschmerzen, Migräneanfall, Schwindelgefühl, Herzrasen. Muss nicht daran liegen, dass ich zu viel Rotwein getrunken habe. Mhm. Kann eben auch daran liegen, dass also zu viel Histamin in meinem Kreislauf sozusagen, in meinem Körper ist, was in dem Moment nicht abgebaut werden kann. Lass uns weiter gucken. Thema Atmung, verstopfte Nase, asthmaähnliche Beschwerden, allgemeine Symptome, Müdigkeit, Schlafprobleme bei Frauen, Menstruationsbeschwerden. Also die Liste ist schon ziemlich lang. Und was würdest du sagen, was sind gute Indikatoren, um vielleicht wirklich mal das Thema Histamin checken zu lassen? Tritt es wirklich sehr plötzlich auf? Wie lange, sagen wir mal, nach dem Verzehr zum Beispiel, du hast es gesagt, eine schöne alte Salami oder ein alter Käse, ist das 5 Minuten danach oder eine Stunde später? Ja. Gibt es da eine Faustregel? Wo sollte ich hellhörig werden?
Grobe Orientierung, wenn man, und ich stelle die Frage häufiger, reagieren Sie auf? Und dann kann man so ein paar Lebensmittel durchgehen. Wir gucken uns gleich auch noch andere biogene Amine an, die ähnlich funktionieren wie Histamin. Und da sind wir bei manchen Früchten, so wie Erdbeeren oder Kiwi oder Ananas beispielsweise. Und wenn man dann nachfragt oder sich selbst auch einmal überprüft und merkt so, na, stimmt eigentlich, immer wenn ich das zu mir nehme, dann fängt die Nase an zu laufen oder die Nase verstopft etwas. Relativ zügig kommen rote Flecken. Also wenn ich im Bereich der Haut, der Barrierebereiche, Haut, Nasenschleimhautbereich, Mund, Rachenraum, irgendwelche Auffälligkeiten habe, die relativ zügig danach kommen, dann ist das schon ein ziemlicher Indikator dafür. Viele würden jetzt sagen, ah, ich bin jetzt allergisch gegen Ananas plötzlich. Und es lohnt sich, wir werden heute noch so ein paar Lebensmittelgruppen auch nochmal benennen. Die haben unterschiedliche Funktionen, aber es gibt wunderbare Listen auch, wo man einfach mal die Lebensmittel durchgehen kann und man kann es natürlich auch ein bisschen überprüfen. Weil du nennst einen wichtigen Punkt. Nicht immer ist es eine sofortige Reaktion. Histamin nehme ich über die Nahrung auf und was machen wir dann? Wir zerkleinern das mechanisch, dann schlucken wir es runter, dann geht's im Magen, dann geht's in den Dünndarm und irgendwann in den Dickdarm und hier reichert sich dann Histamin unter Umständen an und hat die Auswirkung insgesamt auf den Verdauungstrakt. Das heißt, eine zeitliche Verzögerung im mehreren Stundenbereich, 1 bis 4 Stunden, kann durchaus möglich sein und es gibt eine gewisse Dosisabhängigkeit. Und das sind jetzt so viele Variablen, wenn wir da drauf schauen, dass viele nicht unbedingt an Histamin denken. Wenn es eine Laktoseintoleranz ist, die besteht, auch durch einen Mangel an Laktase bedingt, alle Menschen, die das betrifft und die das kennen, die nehmen einmal ein laktosehaltiges Lebensmittel zu sich und wissen sofort, da ist Laktose auf jeden Fall mit drin. Bei Histamin ist es aufgrund der Variabilität, der Menge, dem Verdauungsprozess verzögert, verschoben und nicht, vielleicht auch nicht unmittelbar sofort mit abzulesen. Mhm. Und dennoch würde ich empfehlen, wenn solche Symptome auftreten, und ich sage das immer wieder, vielleicht kommt man auch einigermaßen gut damit zurecht. Optimal ist es in dem Fall aber natürlich nicht, weil wir sollten schon in der Lage sein, Lebensmittel zu uns nehmen zu können, auch wenn sie mal nicht artgerecht sind. Und wir sollten sie dann natürlich bestmöglich vertragen können, ohne dass es zu einer unmittelbaren Reaktion kommt.
Ja, lass uns direkt über die Lebensmittel mal sprechen, weil du hast gerade die artgerechten Lebensmittel genannt. Da reden wir ja eigentlich in jeder Folge drüber. Abwechslungsreich, unverarbeitet, möglichst vom Hersteller frisch irgendwie. Und auch ein Thema, was du immer wieder hast, Matthias, sind zum Beispiel fermentierte Lebensmittel. Also eingelegte Sachen, saure Gurken, Sauerkraut beispielsweise, eingelegte Lebensmittel. Und da ist es aber auch so, dass die sehr histaminreich sind.
Aber hallo, wir können uns ganz einfach Folgendes merken. Alle Lebensmittel, die lange gereift sind, fermentiert sind, lange gelagert sind, also Käse, Wurst, Wein aus unterschiedlichen Gründen, können wir nochmal drauf schauen, aber auch Essig, Schinken, ne? Sauerkraut, alles, was lange Reifungsprozesse, Lagerungsprozesse, Fermentationsprozesse hat. Nicht gut bei dem Thema der Histaminose. Und so gut, und das Thema habe ich immer wieder, so gut fermentierte Lebensmittel auch sind, aus unterschiedlichen Perspektiven. Also wir haben bei dem Gluten-Thema, als wir dazu gesprochen haben, beispielsweise auch gesagt, wenn wir ein echtes Sauerteigbrot haben, was haben wir da? Wir haben dort einen gereiften Teig. Und in diesem Reifungsprozess zersetzen die Mikroorganismen die darin enthaltenen Eiweiße und bauen das Gluten ab. Super gut, um aus einem glutenhaltigen Getreide Gluten quasi abbauen zu können. Nicht so gut, wenn es um das Thema Histaminintoleranz geht, weil ich habe einen Fermentationsprozess der was tut. Die Mikroorganismen freuen sich total darüber, dass jetzt lecker Nährstoffe mit dazukommen. Sie bauen die Eiweiße ab und bilden selbst daraus Histamin. Und deswegen ist Sauerkraut einer der Klassiker, wenn wir an ein fermentiertes Lebensmittel denken, haben wir super gute probiotische Bakterien darin, ja, Bifido- und Lactobacillus-Stämme, aber auch extrem viel Histamin im Gehalt. Mhm. Und das wäre in dem Kontext natürlich mehr als kontraproduktiv.
Also man spricht auch von einem Trigger-Lebensmittel, also ein Lebensmittel, was dann diese Schübe oder eben diese Intoleranz sozusagen zeigt und auslöst, dass man eben Juckreiz, Darmprobleme, Kopfschmerzen, Migräne, was auch immer bekommt. Da ist jeder eben ein bisschen unterschiedlich. Lass uns trotzdem nochmal bei den Lebensmitteln bleiben. Also gute Faustregel, alles was lange irgendwie reift, was irgendwie auch haltbar gemacht ist. Wie ist es so mit Konserven, Fischkonserven oder auch eingelegtes Fleisch?
Gehört genauso mit dazu.
Okay.
Mhm. Konserven, Fertigprodukte. Und ihr seht, man mit dem Blick auf eine artgerechte Ernährung, dass es unter Umständen doch auch histaminreich sein kann. Natürlich hast du das Frische und das möglichst natürliche und naturbelassene mit angesprochen. Das ist auch durchaus ein Punkt. Aber es gibt so ein paar Lebensmittel, die durchaus sinnvolle Lebensmittel in einer artgerechten Ernährung sind, wie Spinat, Avocado, auch Zitrusfrüchte oder Erdbeeren. Ich habe sie eben schon mal mit erwähnt, gerade wenn es saisonal ist. Aber es sind alles Histamin, entweder Trigger oder sie enthalten ähnliche Strukturen, die ähnlich funktionieren wie Histamin selbst auch. Also entweder sie enthalten Histamin durch den Reifungs- und Gärungsprozess oder sie sind ähnlich in ihrer Funktion. So. Auch bei Fisch und Meeresfrüchten super gut und auch nicht unmittelbar histaminreich, aber wenn ich eine Fischkonserve habe oder der Fisch nicht fangfrisch ist, das ist hier auch immer die klare Empfehlung. Das gleiche gilt bei Fleisch, ob von Säugetier oder von Geflügel kommt, völlig egal. Wenn ich das länger liegen habe, dann habe ich einen Reifungsprozess, wir würden auch eigentlich sagen Vergammlungsprozess, der einsetzt. Bakterien, die da anfangen zu arbeiten und die Strukturen abzubauen und die Histaminmenge steigt an. So, also das heißt auch Fisch und Meeresfrüchte, wenn dann nur fangfrisch.
Heißt aber auf Tiefkühlkost bezieht sich das nicht. Also ein Fisch, der ein halbes Jahr bei minus 20 Grad gefroren ist, der hat ja keine bakterielle Veränderung, oder?
Der würde genau den Prozess ausgehebelt bekommen. Das Problem, was wir bei dem Fisch haben, also er wird gefangen, wird schnell verarbeitet und wird auch sehr schnell schockgefrostet. Das haben wir ja bei Gemüse beispielsweise auch, dass dadurch auch positive sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine und ähnliches besser mit erhalten bleiben können. Wir haben eher ein Problem in der Kühlkette an sich. Also ich will auch gar nicht den Lebensmittelhändlern und so weiter einen Vorwurf machen, aber meistens beginnt es dann, wenn ich einkaufen gehe und im ersten Schritt erstmal ohne Kühltasche erstmal den Fisch bei mir in den Wagen reinschmeiße und dann gehe ich noch einkaufen und dann lasse ich die Tasche noch im Auto, gehe nochmal zum nächsten Laden rein und dann ist der zwar immer noch gefroren, aber die Kühlkette ist unterbrochen und dann löst der Prozess durchaus. Genau.
Okay.
Also da sollte man auf jeden Fall versuchen, drauf zu achten, wohingegen dieses Thema des Fangfrischen ja teilweise ein Witz ist, weil gesagt wird, es ist fangfrisch, aber je nachdem, wo man seine Bezugsquelle des fangfrischen Fisches hat, ist er natürlich auch schon eine Weile unter Umständen unterwegs, ist gekühlt und die Kühlkette ist auch erhalten, auf Histaminebene vielleicht nicht optimal.
Also Gruß geht raus an alle Angler hier bei uns in der Community, die wirklich ihren Fisch fangfrisch aus dem See oder Teich direkt in die Pfanne schmeißen. Gut, aber also allgemein Tiefkühlkost, wenn die Kühlkette ununterbrochen ist, wenn es wirklich gutes Tiefkühlkost ist, dann ist das fein, da haben wir kein Problem mit. Ich habe aber noch zwei Sachen gefunden, das eine ist sehr artgerecht, das andere ist nicht artgerecht, auch da ist viel Histamin drin. Schokolade und Nüsse. Nüsse, eigentlich haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, nicht alle Nüsse, Erdnüsse beispielsweise, da hast du eine sehr deutliche Meinung, sagst, Erdnüsse sind eigentlich gar nicht gut kompatibel mit unserer menschlichen DNA, das ist eher kontraproduktiv, aber ich sag mal, Walnüsse, Cashewnüsse, Macadamia-Nüsse, das sind durchaus gute Fettsäuren für unseren Körper, aber eben auch durchaus ein Histamin-Trigger.
Ein Histamin-Trigger, beziehungsweise histaminhaltig. Ne? Mhm. Also du hast gesagt, Walnüsse, Cashewkerne, die gehören mit dazu, aber man kann es auch andersrum betrachten. Ne? Man muss es ja nicht nur negativ sehen, Macadamia funktioniert im Regelfall sehr gut, Maronen funktionieren, Kokosnuss funktioniert, da haben wir quasi kein Problem mit. Und was die angesprochenen Erdnüsse angeht, da bewegen wir uns eher im Bereich der Hülsenfrüchte und die Hülsenfrüchte an sich sind auch gerne histaminreich, also insbesondere Soja, Kichererbsen und ähnliches. Mhm.
Heißt auch Tofu als fermentiertes Sojaprodukt auch hochhistaminhaltig?
Ja.
So, und Schokolade habe ich auch gelesen.
Ja, und insbesondere Zartbitterschokolade, also die wir eher noch im Kontext betrachten würden, dass sie gut ist, beziehungsweise zumindest eine Quelle ist, wo wir auch viele gute sekundäre Pflanzenstoffe mit enthalten haben und wir positive Aspekte damit in Verbindung sehen und es nicht den Reiz auslöst, extrem viel davon zu konsumieren. Aber das ist auch eines der typischen Lebensmittel, bei denen man häufig nachfragt und erkennt, ja, Histamin könnte hier ein Thema sein, weil sie sagen, ja, wenn ich das esse, merke ich schon, die Nase verstopft, rote Flecken treten auf, Unwohlsein, Kopfschmerzen. Ein Mix zwischen den allgemeineren Symptomen, aber eben gerne auch Verdauungsprobleme. Und das muss man im Kontext des Histamins, glaube ich, hier auch nochmal berücksichtigen. Dadurch, dass dieser Stoff so vielfältig bei uns im Körper Funktionen erfüllt, im Verdauungstrakt, für unser Immunsystem, in unserem zentralen Nervensystem, können die Symptome logischerweise auch vielfältig sein. Mhm. Und mir fällt ganz häufig auf, dass gerade wenn Menschen mit Reizdarm-ähnlichen Symptomen kommen, dass sie häufig ein Histamin-Thema dahinter steckt.
Spannend. Du hattest das Thema Allergien kurz angerissen, Matthias. Das liegt natürlich sehr nahe. Also jemand isst ein paar Nüsse und kriegt Hautausschlag. Und dann denkt man vielleicht, oh, ich bin allergisch, ich reagiere allergisch auf Cashewnüsse. Ja? Oder ich esse eben Zartbitterschokolade und kriege eine verstopfte Nase und denke, ja, irgendwie eine allergische Reaktion. Kann es sein, muss es aber eben nicht sein. Und erklär uns mal Histaminintoleranz oder diese Histaminauswirkungen versus Allergie. Wo ist da der Unterschied? Warum ist es eben keine allergische Reaktion, obwohl man es dafür halten könnte?
Genau, da setzen wir mal den Link zu unserer Episode, die wir zu Allergien gemacht haben. Da kam ja auch die Idee her, dass wir unbedingt über Histaminintoleranz und Histaminosen sprechen sollten.
Genau.
Zusammenfassend nochmal, bei der Allergie war es wie folgt. Ein Antigen hat eine erste Sensibilisierung an unseren Schleimhäuten. Das Immunsystem reagiert darauf und bildet gegen das Antigen einen Antikörper. So, und das Antigen ist ein Eiweiß und der Körper bildet Immunglobuline, Antikörper der Gruppe E, um quasi, wenn es das nächste Mal reinkommt, es früher markern zu können. So, das ist der grundlegende Prozess mit allen Stoffen, die erstmal bei uns reinkommen. Und das Antigen kann sein, das kann eine Pulle sein, das kann aber auch ein Lebensmittelbestandteil sein und ähnliches. So, die Allergie, haben wir gesagt, ist ein ganz spezifischer Prozess. Eine Fehlleitung des Immunsystems, ein bestimmter Teil der sogenannten T-Helferzellen wird mehr aktiv sein, das TH2-System. Und es kommt zu einer überschießenden Produktion der Antikörper. Das ist der große Unterschied. So, und diese Antikörper sind dann nicht nur einfach irgendwo so unterwegs, sondern die werden auf bestimmte Immunzellen wie so Antennen oben drauf gesetzt. Und diese Immunzellen, auf die diese Antikörper draufgesetzt werden, sind sogenannte Mastzellen. Und diese Mastzellen sind in Barrierebereichen, Nasen, Mund, Schleimhäute, im Magen-Darm-Trakt. So, und jetzt stell dir vor, du hattest eine erste Sensibilisierung und nächstes Jahr kommt die Pulle oder eine ähnliche Struktur wieder vorbei. Und das Antigen, die Pulle tritt ein, dockt an den Antikörper an und die Mastzelle wird stimuliert und schüttet extrem viel Histamin aus. So, und dann ist es auch wieder Histamin als Gewebshormon, als Entzündungsmediator, als Initialzünder, dass jetzt Entzündung beginnt, dass der Körper reagieren muss. Und Histamin hat für das Immunsystem die Aufgabe, Gefäße weitzustellen, dass der Blutfluss dorthin geht. Und das macht ja auch total viel Sinn, aber wir haben halt sehr viel Histamin und das ist hier der Unterschied. Histamin ist gut, aber wir haben ein fehlgeleitetes Immunsystem, das sehr viele Antikörper produziert hat. So, und wenn wir das mit einer Histaminintoleranz vergleichen, ob nun durch Enzymmangel oder durch unsere Lebensweise geprägt, ne, viele Histaminbilder, die ich im Darm produziere, sehr histaminreiche Lebensmittel, gestörte Darmbarriere, dann haben wir keine allergische Reaktion. Also wir können das relativ simpel dann nachweisen. Wir werden keine Antikörper gegen diese Stoffe feststellen, aber es ist halt Histamin enthalten. Und mehr Histamin, das nicht abgebaut werden kann, erstmal im Verdauungstrakt, wird Verdauungsprobleme mit verursachen. Es dockt dort auch an Rezeptoren, an Histaminrezeptoren an und wird mir ein Völlegefühl bereiten oder Krämpfe bereiten oder die Beweglichkeit des Darms verändern, sodass Durchfall beispielsweise entsteht oder eine erhöhte Magensäureproduktion und so weiter und so fort. Und am Ende kommen wir zu unseren Symptomen. Aber da ist keine immunologische Komponente mit dabei, die hier nochmal gezielt im Allergiekontext zu sehen ist.
Okay. Heißt also auch für mich vom Verständnis, wenn das immer passiert und immer gleich, ich trinke ein Glas Rotwein und ich habe immer Hautausschlag danach.
Ja.
heißt das, dass mein Körper offenbar tatsächlich ein Dauerproblem hat und dieses Enzym nicht produziert oder nicht ausreichend produziert. Wiederum, wenn ich das nur ab und an habe, mal trinke ich einen Rotwein, das ist alles gut, mal habe ich einen Ausschlag, dann auch mal wieder ein Jahr gar nicht, kann das auch andere Gründe haben. Du hattest es vorhin eingangs gesagt, der Körper kann auch manchmal einfach mit zu viel Histamin geflutet werden sozusagen und hat dann einfach eine Phase, wo er das gar nicht alles abbauen kann.
Ja, klar.
Meine Frage jetzt dazu,
ja.
Welche Rolle spielen in diesem Kontext Stress oder auch andere Krankheitsbilder? Leaky Gut, also der durchlässige Darm, die durchlässige Darmbarriere haben wir mehrmals gesprochen. Kann das auch ein Thema sein, dass wenn ich Leaky Gut habe oder wenn ich eine Phase im Leben habe, wo ich sehr viel Stress habe, dass dann diese Symptome auftreten?
Lass mich zwei Dinge und auch wieder den Link nochmal zu den Allergien, zur Abgrenzung auch haben. Stress und chronische Stressbelastung wird der treibende Faktor sein, dass mein Immunsystem in einen Shift gerät und tendenziell mit Allergien reagiert. Das heißt, die Menschen, die früher keine Allergien haben und jetzt plötzlich Allergien haben, das könnte ein Faktor sein, die sich eher auf das Stresssystem zurückführen lassen. Wenn ich mal Stress habe und histaminreiche Lebensmittel esse, kann es eben schon auch sein, dass man vielleicht nochmal mehr darauf reagiert. Und du hast einen elementaren Link bei der, und jetzt wieder der Begriff der Histaminose angesprochen. Leaky Gut, gestörte Darmbarrieren, durchlässige Darmbarrieren. Wir haben so oft darüber gesprochen und haben immer gesagt, wenn die Darmzellen im Kontakt nicht mehr so gut zueinander stehen oder wir nachweisen können, dass der Körper aus dem Blutkreislauf raus Eiweiß verliert, das sind Nachweismethodiken, die man im Stuhl quasi machen kann, dann ist die Darmbarriere nicht intakt und das Immunsystem dahinter wird schneller mit Entzündung reagieren. Und weshalb wir eigentlich sagen, die chronische Entzündung ist die Ursache der meisten chronischen Krankheitsbilder, die wir kennen. Und die Barriereproblematik sehen wir dann bei ganz, ganz vielen im Problem. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Bei der Histaminintoleranz ist es so, dieses abbauende Enzym, die Aminoxidase, was ich in der Blutbahn auch mitbestimmen kann, das ist dafür da, um äußerlich und von außen zugeführtes Histamin abbauen zu können. Und rate mal, wo am meisten die Aminoxidase im Körper gebildet wird?
Im Darm.
Und genau, in Darmzellen.
Mhm.
So, wenn wir eine durchlässige Darmbarriere haben, geht es nicht nur um die Durchlässigkeit, sondern auch das Nicht-Intakt-Sein der sogenannten Enterozyten, der Darmzellen. Und dann können sie eine Aufgabe nicht gut erfüllen, nämlich das Histaminabbauen der Enzym, die Aminoxidase ausreichend zu bilden. Und das ist eine funktionelle Veränderung. Durch die gestörte Darmbarriere, wo auch wieder Stress durchaus einen Faktor spielen kann, der die Barriere weit macht, oder vorher andere Ernährungsfaktoren, die eine Rolle gespielt haben, jetzt kann ich auf einmal Histamin nicht mehr so gut abbauen, wie ich es mal früher konnte. Und von daher erkennen viele, die heute am Tag bei einem Glas Rotwein mit einer verstopften Nase und roten Flecken reagieren, dass sie wahrscheinlich sagen werden, die wenigsten, nämlich nur 1-3% derer, die die Symptome haben, die werden dann vielleicht sagen, das hatte ich mein Leben lang schon, deswegen trinke ich das nicht. Und die wissen vielleicht auch, dass sie eine Histaminintoleranz haben. Aber bei vielen ist es ein Entstehungsprozess, eine gestörte Darmbarriere. Und jetzt stell dir vor, deine Darmflora, dein Mikrobiom geht in einen Shift, also eine Veränderung in eine Dysbiose und hat plötzlich ganz viele Bakterien, die auch noch total gerne Histamin produzieren. Und da ist es fast egal, ob du oben histaminreiche Lebensmittel zu dir nimmst, weil sie werden die Eiweiß aus der Nahrung abbauen, sich das Histidin, die Aminosäure, krallen und daraus Histamin bilden. Und dann habe ich viel Histamin und wenig Kapazität, um abzubauen. Und im Stuhl hätte ich im Nachweis auch eine hohe Menge an Histamin.
Super spannend und sehr gut erklärt, Matthias. Also ich bin immer sehr, sehr happy, wenn wir diese ja doch sehr komplexen Themen, und ich weiß, auch hier in der Community gibt es nicht unbedingt nur Leute, die in Bio und in Chemie eine Eins hatten. Ich sage immer, es ist die Sendung mit der Maus für Erwachsene hier und das hast du wieder super gut erklärt. Lass uns beim Thema Histamin jetzt mal ganz konkret drauf schauen, was können wir tun, um Symptome beispielsweise zu lindern oder vielleicht das Thema zu umschiften. Also, da muss ich jetzt nicht studiert für haben. Klar, wenn ich diese Histamin-Trigger, also diese Lebensmittel, die einen extrem hohen Histamin-Gehalt haben, wenn ich die weglasse, geht es mir wahrscheinlich schon mal besser. Aber so einfach können wir es uns hier nicht machen. Wir wollen natürlich noch mehr Tipps von dir als Profi haben, aber lass uns trotzdem das einmal festhalten. Klar, wenn ich weiß, ich habe offenbar diese Intoleranz oder reagiere darauf sehr stark, dann wäre mal Punkt 1, diese Lebensmittel mal zumindest deutlich reduzieren.
Also ich kann da gerne Einblicke geben. Mhm. Wenn sich das Histamin-Thema und jetzt wieder übergeordnet, Histaminose, da würde die Histaminintoleranz ein Faktor bei sein. Was auch immer sich herausstellt, ich würde immer eine Eliminationsdiät empfehlen und sagen, konsequent histaminhaltige Lebensmittel rauszunehmen, erstmal histaminhaltige Lebensmittel, dann andere biogene Amine, also andere Botenstoffe, die ähnlich funktionieren wie Histamin selbst, dann Stoffe rauszunehmen, die mein Enzym, das Histamin abbaut, die Aminoxidase, also von außen zugeführtes Histamin abbauen würde, zu reduzieren. Dann nenne ich nochmal unser Lieblingsthema Alkohol. Ja, weil Alkohol nicht nur für, und im Kontext des Rotweins, nicht nur für mehr Histamin sorgt, sondern die Aminoxidase auch noch hemmt. Dann würde ich dazu zählen Energy Drinks, ist auch so ein Klassiker, den ich auf jeden Fall mit rausnehmen würde.
Warum? Was ist bei Energy Drinks drin oder was ist da der Trigger?
Bei Energy Drinks oder auch sowas wie Mate-Tee, das ist eher tendenziell auch, sind die Aminoxidase-Hemmer.
Aha. Ja.
Oder je nach Energy Drink muss man natürlich auch nochmal drauf schauen, unter Umständen auch histaminreich oder histaminähnlich in der Wirkung.
Aber spannend, wir haben bisher immer nur darüber gesprochen, das ist zu viel Histamin für unseren Körper, aber es gibt also auch Stoffe, die den Abbau dieses Enzyms zusätzlich hemmen. Wichtiger Punkt.
Genau, und ich kann sie gerne nochmal aufführen. Histaminhaltige Nahrungsmittel, Fisch, wenn er nicht absolut fangfrisch oder tiefkühl ist, Fleisch, wenn es länger gereift ist, also es ist klar, ne? Alles, was länger gereift ist, Sauerkraut. Was ist noch histaminhaltig? Tomaten, Spinat, Aubergine, Avocado. Alkoholische Getränke, vergorene Fruchtsäfte, Essig, Sojasauce, andere Hefepräparate, also auch wenn man über Teige und Ähnliches drüber nachdenken würde, oder andere hefehaltige Erzeugnisse. Die enthalten viel Histamin. Dann gibt es die Gruppe andere biogene Amine, die entweder den Abbauweg der Aminoxidase irgendwie mit hemmen oder ähnlich in der Funktionsweise sind. Dazu zählen Ananas, Banane, Birne, Erdnüsse, Grapefruit, Himbeeren, Hülsenfrüchte, die komplette Palette aus Linsen, Bohnen, Sojaprodukte, Kiwi, Orange, Papaya und Weizenkeime. Das sind schon so ein paar Sachen, wo man eigentlich immer sagen würde, hä, die Lebensmittel sind doch super gut. Sie sind auch super gut. Aber man darf wieder hier nicht das Lebensmittel verurteilen oder auf den Thron heben, sondern es geht darum, ob dein eigener Stoffwechsel in der Lage ist, es aktuell gut zu verarbeiten oder eben nicht. So, das raus. Und die letzte Gruppe, wie gerade eben schon erwähnt, die Aminoxidase-Hämmer. Also die hemmen quasi das Enzym. Und dazu zählt Alkohol ganz grundsätzlich. Auch von den biogenen Aminen gehören so die ein oder anderen mit dazu. Aber auch Mate-Tee beispielsweise. Und auch bestimmte Medikamente. Also das könnte vielleicht auch noch etwas sein, was man nochmal mit berücksichtigen kann. Und dann vielleicht am Rande, und das ist noch ein ganz guter Übergang, ich weiß, ich will es nicht zu kompliziert machen, aber wir haben gerade schon den Abzweig einmal Richtung Allergien gemacht, wo wir gesagt haben, hier ist das Immunsystem fehlgeleitet. Bei der Histaminintoleranz haben wir einen Mangel des Enzyms bei den Histaminosen, sonst grundsätzlich vielleicht zu viel Histamin, ein Problem im Darm, so kurz zusammengefasst. Und es gibt einen ähnlichen Abzweig dazu, da werden viele, die uns jetzt zuhören, genau diesen Link setzen wollen und müssen, wenn wir über Histaminausschüttung, körpereigenes Histamin sprechen, und das haben wir eben schon gesagt, aus Mastzellen, auch wenn es nicht allergievermittelt ist. Und dann gibt es ein Thema, was aktuell viel mehr auftritt, es nennt sich Mastzellaktivierungssyndrom. Sondern das heißt, Mastzellen sind plötzlich nicht mehr so stabil in ihrer Membran und auch ohne einen Trigger wie bei einer Allergie durch ein Antigen, das in den Körper reingekommen ist und durch meinen Antikörper die Mastzelle aktiviert, sind die Membrane nicht so stabil und es wird viel Histamin, körpereigenes Histamin ausgeschüttet. Ja? Und auch da können wir auf der Ernährungsebene durchaus einen Einfluss drauf haben. Histaminliberatoren, also quasi oder Stimulatoren für die Mastzellen, auch dazu zählt Alkohol, auch dazu zählen Erdbeeren. Hier sind die Nüsse, die du eben mit erwähnt hast, vor allen Dingen Walnüsse und Cashew. Schokolade, Kakao gehört hier mit dazu, Zitrusfrüchte, die quasi nochmal die körpereigene Ausschüttung mit stimulieren. Und dann siehst du, die Wege sind vielfältig. Die drei Dinge von Allergie zu Histaminose zu Mastzellaktivierungssyndrom sind unterschiedliche Mechanismen, die dahinter stecken. Aber ich hab's, und deswegen kamen wir drauf, auch bei den Allergien schon gesagt, wenn ich jetzt noch histaminreich esse, provoziere ich meine Allergie unter Umständen noch. Von daher ist das bei Allergien zum Beispiel auch eine Strategie, diese Ernährung mit anzuwenden, zumindest in bestimmten Hochphasen, wo man drauf reagiert. Und natürlich grundsätzlich bei Allergien versuchen, das Immunsystem zu regulieren. Auch hier spielt der Darm logischerweise eine wichtige Rolle.
Was können wir unterstützend, Matthias, zum Beispiel mit Supplements tun? Also wir haben neulich über Verdauungsenzyme gesprochen, die wir supplementieren können, prima, um unseren Verdauungstrakt zu unterstützen, Nahrung, die wir essen, besser aufspalten zu können. Gibt es dieses DAO-Enzym auch als Supplement beispielsweise?
Absolut. gibt es und es ist eine gängige Variante im Einsatz und zumindest oder auf jeden Fall schon mal geeignet für Menschen, die 1-3% der Bevölkerung, die eine Histaminintoleranz haben, also wirklich auch ein Leben lang, ist egal, was du tun wirst, du wirst nicht mehr dieses Enzyms produzieren. Und wenn ich dann histaminreiche Lebensmittel esse, mindestens würde ich die Aminoxidase mit in die Substitution mit reinnehmen. Typischerweise hat es einen tierischen Ursprung. Es gibt es in einer pflanzlichen Variante, in einer veganen Variante, aber man sollte hier auch immer noch mal drauf schauen. Das ist auch erfahrungswert jetzt, dass viele auch ein anderes Präparat verwenden als das gängige, was eigentlich so am Markt üblich ist. Aber da ist die Menge der Diaminoxidase auch sehr gering. Und viele sagen, ja, es bringt irgendwie gar nichts. Also die Symptome reduzieren sich nicht. Ich will nicht sagen, dass an der Stelle viel, viel hilft. Aber wenn ich es natürlich gar nicht produziere oder im Moment in der Phase mich befinde, auch das ist durchaus auch ein klinisches Bild, was man mal entdecken kann, bei den Histaminosen, dass weniger Enzym produziert wird, ohne dass eine genetisch bedingte Histaminintoleranz vorliegt. Das ist nachvollziehbar, weil, warum? Ja. Weil meine Darmzellen nicht ausreichend davon produzieren. Und auch hier in der Kombination kann für eine Phase sinnvoll sein, die Aminoxidase mit zu ergänzen. Gerade auch wenn im Darm sich sehr viel Histamin angesammelt hat, einfach hier unterstützend den Abbau mit zu fördern.
Wie lange bleibt das denn im Darm? Also sind das dann mehrere Tage oder geht das mit dem Stuhlgang ganz normal raus? Wie ist das?
Das geht natürlich mit dem Stuhlgang raus, aber es hört ja unter Umständen in der Produktion nicht auf. Nochmal mit den Ursachen, wenn ich gerade Histaminbildner, also Bakterien habe, die viel Histamin produzieren, dann werden die das weiter tun. Und dann sagt man, okay, dann machen wir Eliminationsdiät, wir machen histaminarme Ernährung, aber die Bakterien sind immer noch da. So, das heißt, der nächste Schritt muss sein, ein probiotischer Aufbau. Und wie so oft kommt der probiotische Aufbau bitte nicht unmittelbar, sondern immer erst die Darmbarriere mit berücksichtigen, wenn es da Auffälligkeiten gibt und die Darmschleimhaut regeneriert werden muss. Und das werdet ihr finden. Die Therapeuten und Ärzte, die in dem Bereich viel unterwegs sind, wissen das. Eine gestörte Darmbarriere. Und wenn ich dann noch die Aminoxidase mit bestimmen würde, dann ist die erniedrigt. Regeneration der Darmschleimhaut. Und dann wird sich auch kontinuierlich die Aminoxidase in ihrer Menge in der Produktion auch wieder erhöhen. Macht ja dann auch Sinn.
Lass uns kurz noch beim Thema bleiben, was wir tun können, um das irgendwie die Symptome und sagen wir die Verstoffwechselung von Histamin zu verbessern. Also DAO-Enzym, Diaminoxidase können wir supplementieren, wenn wir wirklich harte Beschwerden haben. Was gibt es noch? Was unterstützt unseren Körper noch, dieses Enzym besser selbst zu produzieren? Sind es Vitamine? Sind es Spurenelemente? Gibt es etwas, was wir nehmen können?
Ja, also allen voran, wird häufig in dem Kontext auch gerne mit erwähnt, ist einmal Vitamin C, weil es für Funktionsweise auch der Diaminoxidase mit verantwortlich ist, hat aber noch eine andere Funktion. Vitamin C ist stabilisierend für die Mastzellen. So, nochmal, die Frage ist, wo kommt nachher das ganze Histamin her? Ist es körpereigen produziert? Habe ich es aufgenommen? Habe ich irgendwie Mastzellen, die auch ohne Allergie plötzlich meinen, sehr viel Histamin ausschütten zu müssen? So, Mastzell stabilisieren, da hilft auch Vitamin C bei. Und ein anderer Stoff, der dafür sehr gut geeignet ist, ist Quercetin. Das kennen wir gerade, wenn wir auch in Richtung Longevity und Ähnlichem drüber nachdenken, für die Mastzellstabilisation. Das ist durchaus etwas, was man hier gut mit einsetzen kann. Und mikronährstoffseitig hilfreich, wenn ich im Nachweis beispielsweise viel Histamin im Stuhl habe und viele Histaminbildner mit dabei habe, aber die Produktion der Diaminoxidase noch einigermaßen gut funktioniert, dann kann ich mit bestimmten Mikronährstoffen, nämlich insbesondere Zink oder auch B-Vitamin, daraus insbesondere Vitamin B6, die Funktionsweise oder die Aktivität der Diaminoxidase mit unterstützen und damit den Abbauprozess unterstützen.
Leute, wir haben heute wieder viel gelernt. Bei einer Histaminintoleranz kann also unser Körper überschüssiges Histamin nicht mehr abbauen. Das führt zu einer Reihe von Symptomen wie Kopfschmerzen, Hautausschlägen oder auch Magen-Darm-Problemen. Die beste Therapie? Auslöser meiden, die Ernährung also anpassen und keine Lebensmittel konsumieren, die also einen hohen Histamingehalt haben. Und wenn nötig, eben den Histaminabbau im Körper gezielt unterstützen. Matthias hat es gerade gut erklärt, zum Beispiel mit Enzymen, mit diesen DAO-Enzymen oder unterstützend Vitamin C, Vitamin B6, Zink und natürliche Pflanzenstoffe, Quercetin können wir hier an der Stelle auch nochmal als Empfehlung geben. So, wenn ihr Fragen dazu habt, perfekt. Nächsten Donnerstag gibt's hier bei den Health Nerds unsere Sprechstunde. Wir beantworten ganz gezielt eure Fragen rund um Histamin, Histaminintoleranz, Histaminose und alles, was dazugehört. Schickt uns eure Fragen gerne per Instagram, Direct Message, per E-Mail an podcast@artgerecht.com oder noch einfacher, kommentiert direkt bei Spotify unter dieser Folge einfach in die Kommentare eure Fragen. Das funktioniert super einfach. Probiert's gleich mal aus. Und dann freuen wir uns, wenn wir nächsten Donnerstag hier bei der Sprechstunde eure ganz persönlichen Fragen beantworten können. Matthias, hat wieder großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.